Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Hyperhücke.
Zwei Aufgeregte auf der Suche nach Gemütlichkeit.
Hühü. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, liebe Anna.
Und liebe Marie.
Und liebe Dinos und alle, die nicht so genannt werden wollen.
Und die Nöschen.
Und die Nöschen. Glück auf.
Glück auf. Schön, dass ihr wieder da seid.
Mhm. Habe ich schon mal gefragt, was das Glück auf Pandor in Hessen ist? Ja.
Ja, weiß ich nicht. Gude?
Gude.
Ja. Der Gude wie?
Ach ja, stimmt. Und dann habe ich schon mal gesagt, dass ich irgendwann mal im beruflichen mehr Kontakt hatte mit so einem Typ, der immer Gude geschrieben hat.
Gude.
Was ist das denn?
Ja, klingt auch nicht ganz so ästhetisch. Aber was klingt im Hessischen schon ästhetisch?
Ja, Glück auf klingt viel besser.
Ja. Irgendwie schon, da ist das Wort Glück mit drin.
Ja, gut, ich weiß ja hier im Bergbaugebiet in NRW.
In Dänemark.
In Dänemark sagt man auch Glück auf. Und im Sächsischen sagt man ja auch Kleg auf.
Kleg auf.
Kleg auf. Auf.
Also wir sagen ja eigentlich auch nicht Gude, also in meiner Familie, weil wir wohnen so nah an Bayern, wir sagen Servus.
Ach so?
Mhm.
Ach. Ja. Fühlst du einen bayerischen Fühlst du einen bayerischen Anteil in dir?
Nee, nein. Ich bin ja Hessen.
Okay, ja gut.
Ich wohne nur in der Nähe zu.
Mhm. Dann machen wir heute den großen Bayern-Aufruf. Ich habe ja immer verschiedene Bundesländer hier bespielt.
Ja, freilich.
Und freilich. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ihr Lieben. Grüß euch. Wird's euch in Bayern. Schreibt doch mal, wo aus Bayern ihr kommt oder Franken oder was auch immer.
Und Niederfranken.
Ja, alles dazwischen.
Bayern. Das ist doch Schmarrn.
Oh, das mit dem R kannst du halt auch noch, ne?
Ja. Ja.
Kann ich nicht. Cool, nett. Oh nee, sorry, es tut mir leid. Bitte schreibt, wenn ihr aus Bayern kommt.
Mein Papa sagt immer, also wenn jemand sagt, grüß Gott, dann sagt er immer, grüßen doch selbst, wenn du siehst.
Das ist auch so ein Papa-Spruch.
Ja.
Ja, ich sehe manchmal, ich sag Glück auf.
Du sagst Glück auf?
Zu Gott.
Zu Gott?
Na, ich sage, ich sehe ja Gott manchmal.
Ach so, du sagst es Gott, ja. Ich sag jetzt zu meinem Papa.
Nee. Gut, alles klar. Willkommen in dieser Folge.
Ja, herzlich willkommen.
Gut.
So. Und du?
So, wie geht's uns?
Mir geht's sehr gut. Bin gerade sehr froh, also innerlich sehr ruhig. Positiv Hücke, würde ich sagen.
Mhm.
Und bin gerade sehr froh, hier zu sitzen, weil draußen ist es super stürmisch. Aber wir sitzen hier und haben Kerze an und man sieht hier am Wasser voll, wie der Wind bläst.
Ja.
Und solange man nicht draußen ist, finde ich das absolut okay. Den Wind auch so, ich weiß nicht, hört man das bei eurer Wohnung auch? Bei uns hört man so krass den Wind ums Haus peitschen. Und gestern wollte ich lüften und das ganze Zeit ist das Fenster mir wieder zu. Ist mir voll in Fresse ist mir das Fenster.
Boah.
Fällt so auf und es ist direkt wieder zu.
Ja, wir haben ja zum Glück überall den Windschutz drin. Das würde gar nicht passieren. Aber es ist manchmal...
Wir haben es auch. Ja. Dieser Moment, bevor du den Windschutz eingeklickt hast.
Mhm. Ja. Und wenn du die Balkontür aufmachst und so halb rausgerissen wirst und dann draußen rumwedelst.
Ja.
Das ist so...
Ja.
Oder wenn du die große Haustür unten aufmachst und dann so auf den Weg trittst und denkst dir so, oh mein Gott, ich krieg die Tür kaum auf, weil der Wind so stark gegenbläst.
Ja, das stimmt.
Ja.
Good old Copenhagen weather. Aber es stört mich gar nicht so sehr, also weil ich die letzten Tage sowieso sehr, ich hatte, also um Jaco Wuschmar zu zitieren, einen ADHS-Tage, zwei ADHS-Tage.
Mhm. Magst du erklären, was das ist?
Ja, das ist, wenn man so Anxiety hat und Bauchschmerzen und überwältigendes Gefühl von, oh mein Gott, ich habe viel zu viele Aufgaben und ich kann das nicht, ich muss Storno machen, ich komme nicht mehr klar.
Ja.
Und das hatte ich am Dienstag das erste Mal. Nee, Montagnachmittag hat es schon angefangen. Da habe ich mich nämlich vor meiner Aufgabe gedrückt, die ich eigentlich machen wollte.
Mhm.
Und dann am Dienstag bin ich aufgewacht und war so, nee,
ich,
das ist viel zu viel, ich kann nicht, ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie ich das alles machen soll und so.
Ja.
Und dann habe ich den ganzen Tag, habe ich noch, mich nochmal hingelegt, bis 12 Uhr gepennt und dann den ganzen Tag Filme geguckt und halt gechillt und gestrickt ganz viel. Also mir ging es gut währenddessen so. Mhm. Mir ging es mental gar nicht schlecht, das war einfach nur so dieses überfordert.
Weil du auf dich gehört hast wahrscheinlich. Oder ja. Hättest du dich dann in dem Moment übergangen und wärst dann an die Arbeit gegangen?
Genau, genau. Das habe ich nämlich dann am Mittwoch, dachte ich, okay, heute chill ich, morgen power ich durch. Mittwoch aufgewacht, gleiches Spiel nochmal. Mhm. Ich habe dann zwar eine Kooperation gedreht, aber danach war ich so, ey, ich kann nicht. Ich kann jetzt nicht ins Büro, weil wir hatten ja noch geschrieben in unserer Bürogruppe und ich habe also richtig gemerkt, es geht nicht, ich kann mich nicht pushen. Mhm. Dann habe ich noch einen ADHS-Tag gemacht. Und ADHS-Tag beschreibt es halt deshalb so gut irgendwie, weil man halt so, ich weiß auch nicht, nee, warte, ich kann es nicht so beschreiben, dieses Gefühl. Halt einfach so.
Überforderung? Ja. Überwältigung?
Ja, halt, genau, einfach zu viel.
Ja. So.
Und ich nenne das Ganze aber Edgar-Tag, weil ich den Tag nämlich immer den ganzen Tag mit Edgar zusammen in meinem Bett verbringe und Edgar halt auch radikal den ganzen Tag mit mir in dem Bett bleibt. Also, komme, was wolle, dieser Kater liegt den ganzen Tag
geil in meinem Bett. Hat auch ADHS, macht auch ADHS-Tag.
Ja, der akzeptiert es aber jeden Tag. Und so. Egal.
Ja, schau, hat er sich gut, hat er auch ein gutes Support-System, was ihm das erlaubt, ne?
Ja. Ja, ich glaube, das ist einfach manchmal für mich wichtig, nicht zu viel zu verlangen und das zu akzeptieren, vor allem.
Ja, und ich finde, es ist so schön, dass du das machen kannst, dass das überhaupt möglich ist, innerhalb von in deinem Job, in deiner Wohnsituation, dass das so geht.
Ja, weil ich dachte mir dann nämlich auch, oh mein Gott, ich könnte nie einen normalen Job haben, ich könnte nie Kinder haben, ich kann nie irgendwas haben. Ich kann überhaupt, ich komme ja selber nicht klar.
Mm.
So Gedanken habe ich dann. Wobei ich dann schon öfter gehört habe, wenn man dann Kinder hat, schafft man es irgendwie.
Mm.
Also sollte jetzt niemanden abhalten, der einen Kinderwunsch hat und das auch hat, glaube ich.
Also ich denke, auch wenn man was machen muss, schafft man das ja auch irgendwie. Also auch berufliche Aufgaben, auch an Tagen, wo ich denke, ich bin krank. Ich hatte ja auch schon krasse Calls und Pitches, wo ich mega Grippe hatte und gedacht habe, ich schaffe das niemals und irgendwie schafft man es.
Aber du bist auch krass diesbezüglich.
Ja, also gut darin, mich zu übergehen vielleicht.
Beruflich aber,
Ja, also ich mag das ja auch. Ich mag ja auch produktiv sein. Für mich bringt das ja auch Energie in mein System, wenn ich weiß, ich habe was richtig zum Abarbeiten. Für mich sind so Tage, wo ich mir meine Aufgabe suchen muss, weil gerade zum Beispiel kein Pitch angenommen wurde oder so. Mhm. Das finde ich viel schlimmer, weil dann denke ich so, scheiße, ich habe jetzt Arbeitszeit, wie nutze ich jetzt diese Arbeitszeit? Irgendwas muss ja jetzt passieren.
Ja. Ja, ich glaube, ich muss da mehr, also nach mir auf mich schauen, dass ich bin einfach komplett so eine, faul, das ist das, was ich immer meine mit faul.
Mhm.
Aber ich glaube, dahinter steckt einfach, dass ich halt regelmäßig überfordert bin und einfach einen Storno-Tag, einen Edgar-Tag brauche.
Ja, diese Konnotation von faul ist halt auch so, das kommt ja so aus dem altdeutschen, preußischen oder so, wo man sagt, so Fleiß ist das Allerhöchste und das Wichtigste im Leben.
Ja.
Viel schaffen für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für was auch immer, die Familie.
Das kommt mir jetzt aber irgendwie auch gerade bekannt vor.
Ja.
Stichwort März.
Ja, genau. Das ist ja auch voll ähnlich. Und daher kommt ja auch so ganz viel, ach ja, der Gedanke, dass wir so viel Wohlstand uns deswegen erarbeitet haben.
Ja.
Aber ja, zu welchem Preis? Und das ist irgendwie, will man das wirklich, will man das auch weitertragen? Will man diese Werte für sich selber, für andere, für sein Umfeld zu haben?
Ja, ich bin da gerade voll auf einer Anti-Bewegung. Vielleicht kam es auch daher, weil ich lese ja gerade das Buch Mut von Osho und jetzt von Eckhart Tolle. Und bei beiden ist genau das Gleiche, nämlich dieses genieß doch mal das Nichtstun, genieß doch mal das Jetzt. Mhm. Also das ist total bescheuert, sich durchs Leben zu quälen. Aber du bist doch nicht hier, um dich durchs Leben zu quälen. Du bist doch hier, um Erfahrungen zu sammeln und eine coole Zeit zu haben.
Und aber das ist auch die spannende Frage, für was macht man das dann? Also für wen steht man dann genau auf und zwingt sich zu funktionieren? Ist es für andere, damit man nicht gejudged wird? Damit man mit sich selber nicht judgen muss, weil andere es tun würden? Ich weiß es nicht.
Ich habe auf jeden Fall, also ich habe das jetzt gestern in meiner Story auch angesprochen. Ich habe richtig viel positiven Zuspruch bekommen. Also ich habe ein bisschen Angst, dass Leute so denken, oh Gott, da geht es ja nur schlecht, ich muss mal sich Hilfe holen oder so, keine Ahnung.
Da kommt es aber halt schon wieder. Aber ja, dass du denkst, was die anderen denken könnten.
Ja, ich habe das hatten wir ja auch in der letzten Folge. Das ist ein krasser Antrieb bei uns beiden.
Habe ich auch, ja, vollkommen.
Genau. Bei uns beiden ist bei diesem Test, den wir gemacht haben, soziale Anerkennung der stärkste Antrieb.
Ja, wir haben es nochmal verglichen, stimmt, genau.
Ja, auf jeden Fall haben dann ganz viele geschrieben, ihnen geht es gerade auch so. Und sogar eine Freundin hat mir dann auf WhatsApp geschrieben, hi Anna, ich habe gerade deine Story gesehen und hat mir ein Foto geschickt bei sich aus dem Bett. Ich liege gerade auch nur rum und fand es voll gut, dass du es geteilt hast. Dann fühlt man sich nicht so alleine.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist gut, ich möchte mehr Awareness für Edgar schaffen.
Ja, ist ja auch, also vielleicht ist das ja auch einfach deine Aufgabe. Also es kann ja auch genauso gut sein, dass das dir so aufs Herz geschrieben ist, damit mehr Menschen davon Wind bekommen.
Spannend.
Weil es ist genug Leuten aufs Herz geschrieben oder in die Gesellschaft, dass man powern muss. Es braucht ja auch Leute, die sagen, nee, vielleicht kannst du auch auf dich achten.
Ja.
Aber ja, gut, ich verstehe auch, also ich habe das auch manchmal, dass ich dann so Neid darauf entwickle und dann so denke, ich wünschte, ich könnte es auch, aber was ich kann es ja gar nicht, nichts tun. Aha. Aber es ist ja auch eine, zumindest in meinem Fall, eine Illusion, weil ich kann nichts tun, weil ich ja auch beruflich das wieder rausnehmen kann. Und ich glaube, wenn dann Leute das so aufregen, also es gibt ja genug Leute, die dann denken, richtig Schmerz von mir aus. Die arbeiten nur einen halben Tag. Die haben ja wirklich, die checken ja wirklich gar nichts. Die sind ja total die Faulen. Können die sich mal alle zusammenreißen?
Mhm.
Und wahrscheinlich steckt da auch einfach ein großer Anteil Neid drin, zu auch denken, 100%. Ich wünschte, ich könnte das auch. Ich habe aber das Gefühl, ich kann es nicht.
Da steckt so 100% Neid hinter. Und auch in einem der Bücher, die ich jetzt gerade genannt habe, wurde auch gesagt, dass man sich die ganze Zeit beschäftigt halten will. Und dass es im Prinzip genauso eine Sucht ist wie jetzt Alkoholsucht oder irgendwas, weil du die ganze Zeit in Ablenkung bist und nie mal in dich reinhörst und mal Stopp drückst und mal chillst im Hier und Jetzt bist. Und dieses dauerhafte, ich muss beschäftigt sein und ich putze jetzt noch die Wohnung, ich mache und so. Das ist eigentlich auch, also laut dem Buch, auch genauso eine Sucht, genauso eine Droge, genauso unaware.
Ja, voll. Und also gerade noch, wenn dann noch Social Media dazu kommt, mit dem man sich dann so permanent in den Zwischenphasen noch beschallt.
Ja. Okay. Ich finde es immer so süß, ich höre Eckhart Tolle das Buch als Hörbuch und er liest es ja selber. Sehr Gewöhnung, also man braucht lange, um reinzukommen, finde ich. Das hat meine Mama damals immer schon gesagt, das ist ein so gutes Buch, man braucht aber super lange, um das.
Ja.
Und aber Eckhart Tolle ist so süß, weil der sagt nicht, der sagt nicht.
Nee. Ah, okay, kommt er dann auch aus dem Raum Hessen oder so?
Keine Ahnung, der ist in Kanada aufgewachsen.
Ach so.
Aber,
also aber der ist Deutscher oder wie?
Der ist... Fake News, also, keine Ahnung,
ruft Achtung, Fake News.
Ich würde sagen, und ich weiß ja immer alles, er wurde hier geboren, ist aber in Kanada aufgewachsen und hat auch Englisch als erste Muttersprache und Deutsch. Aber es ist ganz putzig, also der sagt immer nicht. Ja.
Krass, dass er dann doch ziemlich dasselbe einspricht.
Finde ich auch, ja. Ich bin jetzt auch voll, ich will gar nichts anderes als ihn hören. Und ich höre das so in 0,9-facher Geschwindigkeit.
Wow. Das ist geil. Ja, kann man okay. Hören. Ja, das ist dein Happe Kerkeling.
Ich mag Happe Kerkeling auch für gern. Nee, so weit würde ich nicht gehen.
Ah, okay. Aber ich, also wenn ich schlechte Phasen im Leben habe, jetzt gerade zum Beispiel auch, höre ich auch immer wieder, immer und immer und immer wieder Happe Kerkeling.
Genau, bei dir ist Happe Kerkeling. Aber ich höre nicht immer und immer, also so, wir sind auch relativ neu. Es ist das erste Mal, dass ich das Hörbuch höre.
Ah, okay, wir sind noch neu. Ja gut, vielleicht wird, na, ist auch egal. Eckart.
Ist auch wirklich scheißegal. Wie geht's dir denn?
So. Also jetzt geht's mir auch gut. Aber die Woche war jetzt auch nicht gerade, da war ich nicht so gut auf Zack. Also da war ich auch extrem geschwächt und schlapp und müde und also aus dem letzten Loch gepfiffen.
Ja,
mir ging es die ganze Zeit schlecht. Also ich habe so viel so Magen-Darm-Symptome die ganze Zeit gehabt, aber halt so aus, ich würde jetzt mal behaupten, psychosomatischen Gründen. Und das war, ist halt schlimm, wenn du so merkst, boah, ich wach früh auf und mir rummort schon der Bauch, weil mir so übel ist vor Angst und Sorgen oder so.
Ja.
Oh, ja, damit hat jetzt viel gekämpft. Das ist schon
krass, dass sich das immer auch so körperlich auswirkt dann.
Ja, ja, und ich kriege ja dann auch immer direkt Migräne. Und dann hatte ich immer so schweren, also nicht so erdrückenden Migräne-Kopfschmerz von so einer Seite und nichts geht mehr, sondern so eine Art schwere Eisenplatte hier so auf dem Haupt und die macht einen dann so müde und schläfrig und so energielos.
Ja.
Und gegen die anzukämpfen...
ist vielleicht nicht richtig.
Ja, aber es geht auch nicht auszuhalten. Es ist halt auch, wenn du dann im Bett liegst, dann kriegst du halt Depressionen. Also ich muss auch irgendwas machen, was mich so ein bisschen da rausbringt.
Ja, okay.
Und nicht in dem Schmerz verharren irgendwie. Naja, ich habe noch Gedanken dazu. Für später, für unsere Folge, die dann dazu auch passen. Aber auf jeden Fall war das jetzt lange dieser Zustand, diese Woche. Und jetzt habe ich das Gefühl, es geht wieder bergauf, weil jetzt habe ich auch viel so einen Angriff genommen. Jetzt habe ich so Sachen getan, die dem, also die helfen, damit jetzt irgendwie ich da rauskomme und ich mir da helfen kann.
Ja.
Und ich hatte auch meine Therapiesitzungen. Habe ich ja hier angeteased, dass ich das machen werde. Und die waren auch super schön und haben mir voll geholfen. Deswegen fühle ich mich gerade wieder besser. Also gewappnet und gefestigter.
richtig gut. Ich habe ja schon gesagt, die Therapeutin kam zur richtigen Zeit.
Oh, voll.
Mhm. Zu dir. Und auch auf Englisch klappt auch gut.
Mega. Ja, jetzt hätte ich gar nicht gedacht, aber es ist fast noch mal besser. Also es ist zumindest für meinen jetzigen Status an Heilungsprozess fast besser, als Deutsch darüber zu sprechen.
Ja.
Weil ich so distanziert bin und viel mehr konkretisieren muss, was ich sage und halt auch aus einem Erwachsenen-Ich sprechen muss, weil mein Kindheits-Ich konnte kein Englisch sprechen.
Ja. Haben wir auch schon gesagt, dass man, wenn man eine andere Sprache spricht, so ein bisschen noch eine andere Persönlichkeit
genau.
hat.
Mhm. Ja.
Voll schön, das freut mich voll, dass dir das da so weiterhilft und ja. sich was gelöst hat und du Schritt für Schritt gerade den Berg erklimmst.
Boah, ja. Also das fühlt sich krass an.
Ist auch krass.
Genau.
Darf man ja nicht runterreden.
Aber ja, ist auf jeden Fall heftig. Und ich bin auch voll stolz, dass das so... Also wenn es mich jetzt nur ein paar Tage in der Menge kostet, die so beschwerlich sind, dann ist das alles wert.
Auf jeden Fall. Ich bin auch stolz auf dich.
Dankeschön. Ja. So ist mein Wochenupdate, ist auch wirklich nichts passiert, weil ich so viel zu Hause war, bei der Therapie war.
Das nimmt ja auch krass viel Headspace ein, das Thema.
Ja. 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 Hast du noch was zu berichten aus deiner Woche?
Ja, bei mir ist voll viel passiert.
Aha.
Ja.
Schieß los.
Ich kann verkünden, ich bin wieder verliebt.
Moment.
Ich bin verliebt und ich glaube, ich war noch nie so verliebt. Wirklich, ich bin richtig, ich weiß gar nicht.
In eine reale Person?
Ja.
In eine Person, die erreichbar ist?
Das einzige Problem an der Sache ist nur, die Person weiß nicht, dass ich existiere. Das heißt, okay. Ich habe mich verliebt und jetzt habe ich schon Liebeskummer.
Oh mein Gott, wer ist es? Es hat was mit einer Serie zu tun.
Nee, mit einem Film.
Mit einem Film.
Pass auf, ich habe ja am Sonntag dir davon schon erzählt, glaube ich, dass ich am Samstag angefangen habe, einen Film zu gucken, und zwar People We Meet on Vacation. Hast du den zufällig geguckt?
Nee, aber ich habe jetzt nur nachgedacht, den zu gucken.
Einer der besten Filme, die ich ewig geguckt habe. Ich bin super picky bei Filmen. Und
wirklich?
Ja. Und dann habe ich doch schon, also ich habe halt diesen Film angefangen, so nichts ahnend, nebenher gestrickt. Und in der ersten Szene, wo mein neuer zukünftiger
Ehemann,
er weiß es nur noch nicht,
ja.
aufgetaucht ist, war ich so richtig geschockt. Wirklich, mir ist so richtig so, ich war so...
So lieber auf den ersten Blick mäßig.
Ich schwör's dir, ich hatte das noch nie. Und das macht wirklich körperlich was mit mir. Und dann habe ich so gedacht, oh mein Gott, das ist der hübscheste Mann, den ich je gesehen habe. Wirklich.
Ja, ich fühle es ja komplett. Ja.
Ich weiß, dass du das fühlst, aber ich konnte es nie nachempfinden. Mhm. Und jetzt weiß ich mal, wie es dir geht. Und ich denke den ganzen Tag an diesen Mann.
Ja, hat auch so schweißnasse Hände und so.
Ich bin komplett verliebt in diesen Typ.
Ja.
Der heißt Tom Blöth. Ich muss den Namen noch ein bisschen...
Blöth?
Blöth, also B-L-Y-T-H.
Blöth.
Und da das mein zukünftiger Nachname wird, muss ich noch ein bisschen
mehr üben. Ja, da muss man echt üben.
Anna Blöth.
Anna Blöth.
Ich kann dir mal zeigen, wenn du ihn mal sehen willst.
Ja.
Oh, der ist so hart, wenn ich den hier noch angucke.
Ich habe den schon auf dem Cover von dem Film gesehen, glaube ich. Oh. Boah, geil, du bist richtig
angezündet. Einmal hier.
Aha.
Ich muss dazu sagen, es ist kein...
Geil, Anna hat einfach Bilder mit ihrem iPad von dem Ding gemacht.
Warte, ich muss dazu sagen, das ist jetzt keiner, den...
In echt sieht er besser aus.
Der sieht auch da geil aus.
Ja, okay.
Ich will nur sagen, es ist, glaube ich, niemand, den alle, der so grundheitsschön ist, sondern der ist einfach nur perfekt für mich.
Ah, ja, ich habe den schon mal gesehen.
Ja, ich komme noch zu einem Folgeproblem.
Okay, aber, guck mal, ja, ist ein total hübsch. Ja, wunderbar. Ja.
Oder?
Ja. Match made in heaven.
Oh, ich bin auch noch nicht fertig, pass auf. Also ich habe den Film dann geguckt. Ich habe den Film dann halt geguckt. Aber wie kriege ich das jetzt hier weg?
Oh, ich bin so froh, dass ich nicht die Einzige bin.
Ich habe also, aber ich weiß nicht, also ich habe es wirklich intens. Ich denke den ganzen Tag an den.
Ja, ich hatte das mit Marty Supreme, wirklich. Ich konnte nicht schlafen. Mann. Ich habe auch nonstop an den Gedanken, ich hatte ein als Hintergrundbild. Da dachte
ich,
okay,
jetzt
muss ich aufhören.
Ich habe auch überlegt, ist das too much, wenn ich den als Hintergrundbild
mache?
Ja. Naja, also pass auf. People on Vacation, da sieht man den. Und dann habe ich halt so gesagt, das erste Mal in meinem Leben, ich so, ich muss auf jeden Fall mehr Filme mit dem gucken, ich brauche diesen Mann in meinem Leben.
Ja.
Habe ich geguckt, keinen Film mit dem gefunden. Habe ich ChatGPT gefragt, gibt nur einen Film auf Netflix, mit dem ich so... Mich doch verarschen.
Was?
Habe ich geguckt, wo spielt er noch mit? So gut wie in keinem. Finde ich richtig irgendwie ein Tribute von Panem, aber da ist der nicht hot, glaube ich. Da ist der irgendwie so ein Typ hier, so ein Snowman. Keine Ahnung.
Okay.
I don't know. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann aber doch noch ein paar andere gefunden. Und dann war ich so, okay, was, ich muss dieser Sucht instant nachgehen. Also wirklich, ich kann nicht warten. Dann habe ich mir als erstes ein VPN jetzt mal gemacht. So.
Boah, guck, da ist ja sogar Geld wert.
15 Euro im Monat. So, dann wollte ich gucken, okay, Amazon Prime. Habe ich mir Amazon Prime jetzt auch noch geholt. Mhm. Neben Netflix. Ich möchte nicht zwei Streaming-Dienste bezahlen, aber mir blieb ja nichts anderes übrig.
Ja.
Habe ich geguckt, gibt es auch so gut wie nichts mit ihm. Außer so eine Serie, Billy the Kid heißt
Aha,
die.
Ja.
Kennst du die?
Nee, aber ich weiß ungefähr Billy the Kid, habe ich schon mal gehört.
Ehrlich?
Oder verortet,
okay.
Ja.
Na gut, okay, ich kenne mich mit sowas ja nicht aus. Ich habe die noch nie geguckt. Dann habe ich die erste Folge halt da geguckt und dann die zweite ist nicht mehr auf Amazon Prime verfügbar. Ich so, wieso ist es so schwer, diesen Mann zu sehen? Der spielt auch gerade in einem Kinofilm mit. Mhm. Todeshot in einem Gefängnis. Das heißt, der ist da im Knast so todeshot. Und dann wollte ich diesen Film gucken, aber der läuft nur in den UK, stand jetzt.
Okay, wir müssen umziehen.
Ja, ich habe meinen Papa gefragt, ob wir, also wir haben überlegt, nochmal zu verreisen.
Ja.
Ich habe ihm von dem Drama schon erzählt, komme ich gleich zu und war so, wollen wir vielleicht nach London und dann da ins Kino gehen, damit ich und er auch so, wenn es sein muss.
Okay, und du hast dann Orgasmus während dein, naja gut, dann war
das draußen
warten.
Ja, aber Billy the Kid wollte ich dann halt gucken. Mhm. Dann habe ich gesehen, das gibt's wohl bei Magenta TV. I don't know.
Boah, was? Das gibt's auch noch?
Ja, dann habe ich meinen Papa angerufen, weil ich weiß, dass er das hat. So, ja, gib mal Zugang zu Magenta TV. Mhm. Ich muss hier was Wichtiges.
Ja, es ist, ich habe ganz ich Wichtige.
Und da hat's dann funktioniert. Und jetzt gucke ich Billy the Kid. Das ist irgendwie so eine Serie aus einem Western-Film, Western-Serie.
Ja.
Also würde ich mir jetzt intrinsisch nicht unbedingt reinziehen wollen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt die ersten zwei Folgen geguckt, ist wirklich gut und der ist so.
Und da ist auch das Bild entstanden.
Ja,
okay, weil so ich habe mich schon gefragt, bei People on Vacation, oder wie heißt das Ding?
People We Meet on Vacation.
Hat er so, da hat er so einen Look.
Ja.
Komisch, so sieht er nicht aus. Aber ja, aha, das ist ein Western.
Oh. Und immer wenn der aufplatzt auf dem Bildschirm, kriege ich einen kleinen Herzsprung.
Mhm. Ja, toll, oder?
Schon, aber was machen wir denn
jetzt? Hat er Instagram?
Ja.
Also ich habe ja Leo irgendwann mal angefangen zu schreiben und so.
Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ich will ja nicht so Fan.
Ich liebe dich. Und dann machst du so Push and Pull. Ich liebe dich aber heute nicht mehr so sehr. Und er denkt so, was habe ich getan?
Mist, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob der vergeben ist.
Aber er weiß, hey, da würde ich halt sofort die tiefen Recherche gehen.
Ja, ich habe aber... Ich
mache das ja, ich recherchiere die Leute, du
ich
mit denen
auch. Das. Aber ich habe das irgendwie verstärkt schon auch noch den Liebeskummer, wenn ich den da sehe. Und dann sehe ich so, ja, der sitzt da mit dieser Schauspielerin und die hat Glück, mit dem Film zu drehen und darf den auch noch küssen und so und ich.
Ja. Und jetzt wirst du so ganz normal, tust du alles dafür, dass du auch Schauspielerin wirst und dass du dann mit dem zusammen einen Film drehen könntest, kannst du, damit ihr euch dann kennenlernen könnt. Und dann könnt ihr euch auf einer Vacation verlieben.
Mann, ja, was mach ich? Ich finde doch nie jemanden, der so hübsch ist wie ihn. Ja.
Also meine Erfahrung ist, das vergeht. Und ich verliebe mich ja dann auch wieder schnell weiter. Also wenn, ich hatte ja wirklich die Hardcore-Timmy. Und ich will jetzt nicht über die ganzen Skandale von Timmy reden, ja, okay? Es ist egal.
Er hatte Skandale?
Ja. Ja, er hat ja auch keinen Oscar gewonnen und so. Hat er ganz viel Reputation verloren innerhalb von kürzester Zeit, weil er einen dummen Kommentar gebracht hat. Und offensichtlich ist er auch nicht so eine hochsympathische Person. Aber das will ich alles nicht hören.
Ja, ich will das auch nicht hören, falls
Gut.
es bei Tom...
Okay. Und dann habe ich mich ja schnell, da habe ich gedacht, okay, ich muss mich da aus diesem Martha Supreme Loch, muss mich rausentwickeln, habe dann schnell in Paul Mescal wieder verliebt und habe ja dann Hamlet angeguckt. Genau, um mich da irgendwie festzuhalten. Und dann habe ich habe jetzt auch schon wieder eine neue große Liebe, an der ich jetzt wieder festhänge und die ich jetzt wieder recherchiere. Das heißt, ich kann immer schön von einem ins nächste.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals wieder jemand anderen lieben werde.
Ja, so fühlt es immer an. Das ist irgendwann... Irgendwann verblasst das so ein bisschen, weil du kriegst ja von ihm keinen Input. Das ist ja so das Thema.
Ja.
Ja.
Na gut.
Aber es ist doch gut, dass er jetzt auch in deinem Leben existiert, dass wir ihn gefunden haben. Wie heißt er nochmal? Tom?
Tom Blüff.
Tom Blüff.
Wenn du das hier
du
hörst.
Das hier
ich liebe dich, aber no pressure. Wir können doch...
Melde dich. Vielleicht kannst du so ein Bild von euch dir bearbeiten und dann... Immer angucken, auf den Nachttisch stellen. Wie mein Vater mit Uli Hoeneß. Da hat er so ein Bild, ein bearbeitetes Bild mit ihm und Uli Hoeneß.
Ehrlich? Mhm. Ich frage mich halt gerade, so ging es wahrscheinlich damals den Leuten, die so Tokyo Hotel und so abgebucht haben.
Ja, ja, voll.
Weil wenn ich schon überlegt habe, nach London jetzt zu reisen, hätte ich auch gekämmt, irgendwo, um den live zu sehen.
Ja, ich habe auch Leo ja jedes Jahr ein Geschenk gemacht zum Geburtstag. Also ich kenne das. Es ist wirklich intensiv. Und irgendwann muss man halt dann gucken, also es geht ja trotzdem, es sind ja reale Personen, ne? Dass man da schaut, was die auch für Persönlichkeitsrechte doch dann haben. Also noch bei dir sehe ich keine Gefahr, aber irgendwann bei Tokyo Hotel geht natürlich gar nicht. Das ist ein krasser Eingriff in deren Privatsphäre. Und wahrscheinlich sind es ja auch gar nicht die Menschen, wie wir denken, was sie für Menschen sind.
Ich habe auch, also ich habe ja so ein bisschen Tag geträumt. Ich habe so ein bisschen Tag geträumt, pass auf, ich will ja Synchronsprecherin werden.
Ja.
Obwohl der Job wahrscheinlich von KI jetzt schon übernommen wird, aber egal. Das war ja immer so mein Traum. Mhm. Und dann habe ich so eine Stimme synchronisiert bei einem Film, wo er mitspielt.
Quasi. Was, du hast das synchronisiert?
Irgendeine Stimme von einem Film, wo auch er mitspielt. Und dann sehen wir uns bei so einer Premiere.
Ach so, das ist jetzt okay.
Ich dann verliebt er sich in mich.
Ja.
Und dann kommen wir zusammen.
Ja.
Und dann habe ich mir aber so gedacht, ich glaube, ich will gar nicht mit jedem, also berühmt sein ist ja sowieso voll der schlimme...
Offensichtlich Fortschritt. Ist er nicht so berühmt, wenn der keinen anderen Film mitspielt.
Ja.
Du müsstest ihn jetzt abgreifen.
Jetzt, und da rausholen.
Ja.
Aber ich habe jetzt nicht so diese Vorstellung, also das ist jetzt keine Wunschvorstellung von mir, mit einem berühmten Schauspieler zusammen zu sein.
Ja, für mich auch nicht.
Der ist aber die ganze Zeit weg und ich hocke zu Hause oder so, keine Ahnung.
Ja, und du musst ja auch, also wahrscheinlich viel Eifersucht aushalten können.
Ach, ja, nee, das sollte nur noch mich
küssen. Es gibt ja dann viele von deiner Sorte. Und dann denkst du, ach ja, mein Angetrauter ist jetzt wird jetzt gerade total geliebt von 598.000 anderen Personen.
Ja, aktuell bin nur ich.
Ja, das genießt den Moment, das ist doch toll. So ein bisschen Schmetterlinge im Bauch geben einem ja auch viel Energie.
Ja.
Gibt dir Kraft.
Gut, danke fürs Zuhören.
Ja, gerne, kein Problem. Ich habe schon mit so vielen verschiedenen Leuten durchgespielt, die Sache. Ja, okay. Da hatte ich schon mit einigen Menschen eine Phase, ja. Doch, da kommt der Nächste, würde ich jetzt denken.
Aber guck doch mal, wie ihr Hotel.
Ja, wunderschön. Der ist wirklich hübsch, ja.
Findest du auch?
Ja, ich finde schon auch, dass er hübsch ist. Ich mag auch besondere Lippen gern.
Also, ja, der hat so todesgeile Lippen.
Der hat schöne Lippen.
Wo ich den gesehen habe, ich war schockt. Das ist so richtig so, oh, der sieht aus wie eine Mischung aus.
Ja, das ist ja auch mein Problem bei Timmy. Ja, der hat sehr hübsche Lippen. Das stimmt.
Geil. Okay.
Worum geht's denn dem Western?
Das ist, also, das spielt 1870 und die in New York ist halt Hungernot und ne. Und dann packen die halt ihre Sachen und fahren wohl.
Hungernot und ne.
Da ist ja noch Kind. Und dann packen die halt ihre Sachen und gehen an einen Ort, wo es eigentlich besser sein soll. Dann kriegt der Vater aber Depressionen.
Oh.
Und dann haben die ein ganz, ganz, ganz schwieriges Leben und versuchen irgendwie am Überleben zu bleiben. Okay. Und das ist die Kindheit. Ja. Und dann spült es irgendwann vor, wo er dann der Hotter hier ist.
Ah, ja.
Und dann geht es, glaube ich, darum, dass die versuchen wollen, so einen Clan, oder es heißt nicht Clan, aber Leute, die halt an der Macht sitzen, die von der Macht wegzubringen, damit mehr Gleichheit, mehr Gerechtigkeit
im
Land kommt.
Aber interessiert dich das irgendwie vom Inhalt? Oder?
Ja, doch.
Okay. Ja, also hatte schon auch.
Ja, meine ich ja. Dramaturgisch gehuckt. Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, dass jetzt so ein Action, jeder knallt jeden Apfel. Aber nee, hat auch Tiefe.
Und er stirbt dann so in Minute 5. Ja.
Dafür habe ich mir jetzt mehrere Streamingdienste und VPN geholt.
Ja, also ich mache das ja dann so, dass ich mir die Person einfach über YouTube oder so reinhole. Ich gucke mir dann alle Interviews an.
Habe ich auch schon angefangen, ja. Aber da kommt schon Eifersucht auch hoch, dass ich da nicht dabei bin.
Ja, das kenne ich. Das ist, da kann man das gut üben, das Aushalten.
Ja. Na gut. Ob das irgendwann mal jemand mit uns hat?
Ja, vielleicht. Meldet euch. Nee, meldet euch auf gar keinen Fall.
Themenwechsel. Hücke-Moment.
Hücke-Moment. Ach ja, ich habe gerade, also okay, ich habe einen krassen Clash jetzt. Aber mein Hücke-Moment ist dieser, das ist so unspektakulär, aber es fühlt sich in meinem Herzen als Hücke-Moment an. Aber ich war ja dann in der Therapie, das ist total cozy da, es ist voll die schöne Atmosphäre. Es war voll gut und ich habe mich sehr selbstbestärkt gefühlt und bin dann von da zum The Living Room gelaufen. Mhm. Da war ich dann zum ersten Mal.
Yay.
Und habe da ein bisschen gearbeitet und habe da auch Kaffee getrunken und habe dann irgendwie das nochmal so reflektiert Und ich habe auch dann währenddessen gemerkt, toll, dass ich mich um mich kümmere.
Ja.
Und das so zu realisieren, ich habe gerade Selbstmitgefühl, ich passe auf mich auf, ich mache Sachen, die mir helfen und ich nehme es ernst. Ich nehme ernst, wie es mir geht und ich lasse es nicht einfach schleifen und das so zu realisieren, toll, das machst du gut. Und dieses Gefühl, das hat innere Hücke ausgelöst und dann da halt so, ach, in Ruhe einfach noch einen Kaffee zu trinken und darüber zu reflektieren, hat mir ein schönes, sicheres, stabiles Gefühl in mir gegeben. Wie das schön. War mein Hücke-Moment.
Und wie wertvoll.
Mm, ja, doch, bin ich dankbar für.
Mm, richtig toll.
Ja.
Das ist auch, weil du ja auch mal meintest, du richtest die Wut auch immer gegen dich.
Ja.
Dass du jetzt mal was für dich hast und Selbstliebe.
Genau.
Und gerade jetzt ist das, glaube ich, auch der perfekte Zeitpunkt.
Mm, ja. Ja, es war irgendwie nochmal ein Riesenschritt zu merken, ich bin gar nicht so weit weg davon.
Ja.
Ich mache das ja schon. Das sieht vielleicht nicht in Worten, aber in Taten. Mhm. Und das ist ja viel wichtiger irgendwie. Mhm. Also doch, gut. Guter Hücke-Moment. Mhm. Living Room auch gut.
Ja. Meiner ist so ähnlich, auch, also jetzt unspektakulär, würde ich sagen. Mhm. Das ist nichts Großes. Und zwar war ich an meinem ersten Edgar-Tag spazieren und da hat es dann angefangen zu regnen, so ein bisschen. Und ich war so richtig präsent im Hier und Jetzt und war so richtig so, oh, wie schön die Luft riecht, wenn es regnet. Und das war irgendwie so richtig schön, mal so präsent zu sein und so die Gerüche wahrzunehmen und die Geräusche wahrzunehmen und so ganz entspannt und achtsam auch mit sich zu sein. Auch so ein bisschen, geht so ein bisschen wie bei deinem Moment.
Ja, so. Einfach so ein bestimmtes Gefühl im Herz, wo man weiß, jetzt ist gerade alles gut.
Ja, genau.
Und ich bin da. Oh.
Schön, wertvoll.
Das ist so viel mehr wert als irgendein crazy Moment, der ganz viel braucht, um gut zu sein.
Ja,
ja, verstehe ich. Das
sind die kleinen Momente.
Schön. Wirklich so. Toll. Mhm. Gute Woche. Gute Woche.
Gute Woche, ja.
Ich leite mal in unser Folgenthema ein mit dem Dino der Woche. Und das ist diese Woche die liebe Evelin. Du weißt, wer du bist, denke ich. Und du hast uns eine extrem liebe, wunderbare, tiefgehende Nachricht geschickt und die berührt uns sehr und wir schicken einen dicken Drücker an dich.
Mhm.
Und du hast uns das Folgenthema vorgeschlagen, nämlich Lost in Life. Ich bin 23 und dieses Gefühl überkommt mich gerade ziemlich oft. Ich weiß dann gar nicht, wie ich es einordnen oder damit umgehen soll und manchmal fühlt es sich richtig überwältigend an. Vielleicht habt ihr einige Erfahrungen oder Tipps, die helfen könnten.
Vielen Dank dafür. Danke, dass du deine Gedanken mit uns teilst.
Mhm.
Galli Grü an dich.
Galli Grü, dicker Drücker. Dede.
Was ist Dede? Ah, dicker Drücker. Dede. Galli Grü, Dede.
Hühü, Galli Grü, Dede.
Ja.
Okay.
Hast du dich jemals lost in life gefühlt? Verloren im Leben?
Ja, also ich habe auch überlegt, was genau das so ist oder welchen Zustand das beschreibt. Und ich glaube, ich weiß schon ziemlich gut, wenn man halt gar nicht weiß, was man machen soll. Und einfach nur schwimmt und so völlig orientierungslos ist.
Ja.
Und keinen Plan hat, was will ich eigentlich? Was ist der nächste Schritt? Was tue ich hier? Alles hinterfragt und so völlig leer ist und vielleicht auch gar nichts richtig fühlt oder so lange keine richtige Fröhlichkeit gefühlt hat und so gar nicht auf dem Schirm hat, was bringt mir Freude im Leben? Ja. Wo ist mein Weg?
Ich kenne das Gefühl auch und ich würde jetzt auch einfach mal die Behauptung aufstellen, jeder kennt dieses Gefühl.
Klar.
Weil wir sind hier alle zum ersten Mal und wir haben alle keinen Plan, wie das hier überhaupt funktioniert.
Ja.
Und auch ist ja jedes Leben total individuell. Das heißt, es kann dir niemand sagen, das ist jetzt das Richtige für dich.
Voll. Genau.
Und ich finde auch, weil ich hatte auch als Kind schon oft diesen Gedanken, was ist der Sinn des Lebens?
Mhm.
Also so richtig oft so, warum bin ich jetzt überhaupt hier? So, warum? Und ich denke aber, dass es vielleicht schon so der erste Schritt ist in sehr bewusst sein, dass man gerade dieses Leben hier hat und nicht einfach nur so vor sich hin leben und unbewusst sein.
Mhm.
Was einem vielleicht einige Existenzkrisen erspart, wenn man unbewusst ist und das einfach gar nicht hinterfragt, sondern einfach so
voll
sein Ding gemacht. Aber ich glaube, je älter man als Seele ist oder je fortgeschrittener, desto eher kommt man dahin, sich auch mal zu fragen, warte mal, okay, ich bin jetzt hier in diesem Leben. Warum? Was möchte ich überhaupt vom Leben? Wieso bin ich hier? Keine Ahnung. Also ich sehe das so ein bisschen so als zweiter Schritt schon, erster Schritt in die Richtung, bewusster zu sein
mit diesem komplett. Leben. Das habe ich mir auch direkt aufgeschrieben, weil immer, wenn ich die Phase hatte, habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, die Phase auch auszuhalten und auszuleben und nicht direkt eine Entscheidung zu treffen für so geht's jetzt weiter.
Ja.
Weil manchmal kann das dann auch wieder überstürzt sein und zu demselben Ding führen. Und ich finde es auch voll okay, mal zu sagen, aktuell bin ich in einer Phase, wo ich überhaupt nicht weiß, was los ist. Ich fühle mich verloren. Ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist. Und ich muss jetzt erkunden, was das sein wird. Dafür nehme ich mir Zeit und gehe in die von mir aus Sinnsuche oder in die Suche nach mir selbst oder so. Und das ist jetzt gerade meine Lebensphase. Und das ist jetzt okay.
Ja, das finde ich auch wichtig, weil man muss sich ja mal bewusst machen, es kann ja nicht immer nur bergauf gehen. Mhm. Oder es kann nicht immer eine Upward-Spiral sein. Es muss auch mal eine Downward-Spiral geben. Mhm. Also es muss zwangsläufig diese Tiefphasen geben. Und ich glaube, man darf sich da auch nicht pushen. Die können mal Stunden, mal Tage, mal Wochen, vielleicht sogar Jahre anhalten.
Ja.
Aber wie du schon sagst, ich glaube, das ist mega wichtig, da zu bleiben. Und nicht das zu unterdrücken, indem man sich beschäftigt hält zum Beispiel. Oder Drogen konsumiert oder was weiß ich was.
Ja.
Sondern reinfühlen. Und in dem ganz tiefen Vertrauen, dass danach auch wieder ein Hoch kommt. Das ist genauso wichtig wie das Hoch.
Vielleicht ist es nicht mal ein Tief. Vielleicht ist es einfach nur ein Fragezeichen und man fühlt gar nichts und es ist Leere. Und auch das auszuhalten, nicht zu wissen, wie fühle ich mich gerade, was ist der nächste Schritt, ist auch fein.
Ja.
Einfach ein Bewusstsein dafür entwickeln, einen Check zu machen, wie fühle ich mich damit, wie fühle ich mich mit allen möglichen Lebensbereichen in meinem Leben und was ist gerade der Status quo? Allein dieses Bewusstwerden und das Hinterfragen kann auch einfach eine Phase sein und das ist wertfrei okay.
Ja.
Genau. Hattest du auch schon mal eine Phase, die du so benennen kannst, wo du dich so gefühlt hast?
Ja, einige.
Ja.
Jetzt zuletzt würde ich sagen im Februar.
Mhm.
Da war ich auch komplett verloren und wusste überhaupt nicht, was ich vom Leben jetzt will und alles fühlt sich doof an und nichts bringt mir Freude, mäßig.
Hat es irgendeinen Auslöser oder irgendeine Lebenssituation, die das so ergeben hat?
Ich kann jetzt nichts konkret nennen, was mir gefallen ist.
Also ich habe halt auch in meiner Biografie nachgedacht und weiß so das erste Mal, wo man so komplett lost ist, weil niemand mehr...
Liebeskummer.
Auch, stimmt.
Oh nee, okay.
Wo niemand mehr einem so einen Weg vorgibt, fand ich nach dem Abi. Und wenn man einen Schulabschluss hat, man denkt sich so danach, wenn man keine Idee hat, was macht man jetzt? Manchmal hat man ja schon ab der 5. Klasse, das hatte ich zum Glück auch übrigens, einen konkreten Wunsch, was man werden will. Aber es gibt ja auch die allermeisten Menschen, die das natürlicherweise erst viel später im Erwachsenenleben feststellen, was sie eigentlich machen wollen. Und dann aber schon dahin geschmissen werden, okay, du musst jetzt überlegen, was sind die nächsten Schritte.
Mhm.
Und viele haben dann nach dem Schulabschluss meistens ja so ein Jahr vielleicht sogar, wo die nur treiben und gar nicht wissen, wohin.
Mhm.
Oder vielleicht ein Studium anfangen merken, nee, das geht irgendwie gar nicht. Und dann denken, was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt was ausprobiert, das funktioniert gar nicht für mich. Was mache ich denn jetzt?
Ja, genau, weil ich glaube, diese Lehre oder sich lost fühlen kann ja auch kommen, dadurch, dass man denkt, man hatte mal einen Plan und dann verfolgt man vielleicht diesen Plan und merkt, oh scheiße, das ist gar nichts für mich.
Voll.
Oder, was ja auch voll normal ist, meine Wünsche haben sich verändert.
Mhm.
Weil man ist immer so, man hat einmal einen Wunsch und bleibt da dran, aber wir sind ja alle Menschen und wir haben doch ständig neue. Also außer jetzt, dass ich für immer in
Tom Bluff
verliebt werde. Aber abgesehen davon.
Ja, abgesehen davon gibt es keine, das ist die einzige Konstante, die wir haben.
Ja.
Ja.
Was
wolltest du eigentlich sagen?
Ja, dass dadurch das Gefühl kommt, dass man sich verloren fühlt, weil man dachte, man hat einen Weg, aber merkt dann, ach nee, hat sich verändert oder ist
ja
das gar nicht.
Also voll, ich kenne das auch, dass ich halt immer dachte, ich wollte immer Journalistin werden zum Beispiel und das war mein A und O Traum. Und ich habe mich dann an der Journalistenschule beworben. Ich habe ja sogar schon beim Fernsehen gearbeitet, bei einem öffentlich-rechtlichen Sender und habe mich dann dort bei dem Volontariat beworben. Und für mich war das immer klar, ja, das ist ja mein Weg, das passiert ja. Und alle anderen Steps vorher haben auch immer geklappt. Also ich habe so ein FSJ Kultur gemacht am Theater, hat geklappt. Ich habe mein Studium bekommen, was ich wollte, hat geklappt. Ich habe mein Praxissemester machen können, wo ich es machen wollte, hat geklappt. Okay, der nächste Schritt wird ja auch klappen. Hat nicht geklappt. Und dann haben auch so, ich habe noch so ein paar ähnliche Masterbewerbungen abgeschickt, hat alles nicht geklappt. Und dann dachte ich, aha, was machst du denn jetzt? Ich habe gedacht, das klappt doch mal alles, so wie ich mir das vorgestellt habe. Nein. Und das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe jetzt eigentlich einen Berufswunsch und offensichtlich soll der nicht sein.
Mhm.
Und ich glaube, diese Art von Berufsidee, die ich hatte, die habe ich jetzt auch nicht, aber ich habe meine eigene Form davon gefunden, wie ich trotzdem das, was ich daran mag, leben kann, aber in einer ganz anderen Verpackung. Und das hat halt mega lang gedauert, bis ich gemerkt habe, was die Verpackung davon ist, von dem Wunsch, den ich eigentlich habe. Weil meistens ist es ja gar nicht so konkret genau das, genau die Verpackung, die man glaubt, sondern da ist ein Kern da und da kann ganz individuell anders dann gestaltet werden.
Ja, ja. Wichtiges Learning. Oft ist es ja so, dass wir hatten ja auch schon eine ganze Podcast-Folge dazu, man halt Niederschläge hat, weil es halt einfach nicht sein soll, und so Rückschläge, weil man vielleicht einfach nicht auf dem richtigen Weg war und deshalb immer wieder richtig gepolt wird, was sich dann halt wie ein Niederschlag anfühlt.
Mhm. Ja.
Ja.
Und ich glaube, wenn man schon, also es gibt ja, ich weiß nicht, wenn man sich bewirbt und dieses Profil liest und dann die Bewerbung schreibt und dann schon beim Abschicken denkt, boah, eigentlich will ich das gar nicht machen. Aber irgendjemand, irgendwas in meinem Leben hat mal gesagt, das muss jetzt so laufen und da muss ich arbeiten und das ist jetzt ein Job, der dazu passt, also mache ich das jetzt. Aber du hast von Anfang an das Gefühl, oh, eigentlich möchte ich das gar nicht, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin. Und dann macht man es irgendwie trotzdem und dann geht man da rein und ist da vielleicht Jahre da drin und dann denkt man so, boah, nee, es ist nicht das Leben, was ich mir gewünscht habe und irgendwie hänge ich jetzt hier fest. Und das ist lost. Das ist auch so lost sein, weil man dann gar nicht weiß, was mache ich denn jetzt?
Ja,
ich habe ja alles.
Ja, das ist schmerzhaft.
Mhm.
Das unterdrückt man auch gerne mal lange.
Das unterdrückt man manchmal Jahre oder Jahrzehnte.
Mhm.
Ich glaube, auch unsere Elterngeneration ist darin halt perfekt.
Ja,
diszipliniert.
Ja.
Nur zu funktionieren und dann diesem Bild eben so weiter nachzurennen und irgendwann festzustellen, ich bin sau unglücklich. Mein Leben bringt mir keine Freude.
Oh ja.
Und ich weiß überhaupt nicht, was ich ändern soll, weil ich habe ja alles, was ich dachte, was ich brauche.
Illusion. Puh. Krankenhaus klappt zusammen.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist Lost sein irgendwie.
Mhm. Midlife Crisis nennt man das ja auch.
Okay. Voll.
Ja.
Und dann ist die Frage, was macht man denn dann?
Ja. Also als Tipp, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, ich fange jetzt einfach mal random mit irgendeinem Punkt
an. Ja, fang mal.
Neue Dinge tun und die Komfortzone verlassen.
Ja.
Also nicht immer im Alltagstrott bleiben, sondern mal was Neues machen. Keine Ahnung, Hobby oder Reisen.
Ja.
Oder so, weil ich glaube, da ergibt sich auch immer viel. Man lernt neue Leute kennen, der Horizont erweitert sich.
Ja.
Das kann man ja auch.
Man lernt sich selber in einer neuen Rolle kennen.
Ja, genau. Weil es ist ja auch nicht so, dass du sagst, okay, ich bin jetzt heute lost, ab morgen bin ich ein neuer Mensch und alles ist neu und alles machen, sondern das ist ja oft auch schleichend.
Mhm.
Deswegen würde ich sagen, das ist ein wichtiger Punkt.
Mhm. Ja, das würde ich auch. Ich habe mehr Freundinnen, die zum Beispiel in einer ähnlichen Lebenssituation waren oder die in Beziehungen gesteckt haben, wo dann klar war, hier geht's nicht weiter und das ist alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wo ich dann von aus beobachte, die sind sau unglücklich und die müssen da raus. Da war immer mein Rat, du musst jetzt Stopp machen. Das ist alles, wenn du merkst, es geht dir langfristig so schlecht und du wirst starr, du kannst dich nicht mehr bewegen, dann musst du alles stoppen.
Edgar-Tag machen.
Vielleicht mal ein Edgar-Monat oder ein Edgar-halbes Jahr.
Ja.
Das ist so meine Hauptregel, die wende ich auch bei mir selber an und die würde ich immer allen möglichen Menschen, die ich so leiden sehe, immer sagen. Und ich habe auch eine Freundin, die ist so richtig genervt davon. Ich kann dich immer krank machen. Mhm. Die so, doch, kannst du. Wenn du dich so schlimm fühlst und gerade denkst, du kannst nichts mehr tun, dann machst du krank.
Ja.
Dann machst du wenigstens mal eine Woche krank. Vielleicht zwei Wochen oder einen Monat.
Wenn das der Bundeskanzler hört, hör mal.
Ja, wenn das
der hört. Wir gecancelt.
Oder du beurlaubst dich und gehst in Urlaub und machst eine kleine Reise. Das würde ich machen. Wenn ich merke, ich bin völlig hinüber und weiß gerade gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist.
Ja.
Meine Selbstfindung findet meistens irgendwie auf Reisen mit mir alleine statt.
Ja. Die Kraft muss man allerdings auch erstmal haben.
Ja, weil man...
Dass man schon so...
Mhm.
Ich hatte ja im Februar, war ich auch irgendwie so voll gelähmt und habe es nicht geschafft, aber es hätte mir auf jeden Fall gut getan. Kommt man ja auch oft erst im Nachhinein drauf. Manchmal, oder man sammelt erstmal Kraft, wie du schon sagst, also mit dem Edgar-Tag, Tagin, Wochen, wie auch immer. Und dann vielleicht und die Zeit dann halt nutzen, weil oft greift man ja da erst zu, wenn es einem schlecht geht, zu so Selbstfindungsbüchern, Selbstpersönlichkeitsentwicklungsbüchern, lese ich ja richtig gerne und richtig viel. Und das hat ja auch im Februar habe ich es nicht geschafft, da habe ich gar nichts gemacht, also in dieser Hinsicht. Und jetzt kommt es erst, dass ich halt wieder so Osho lese und Eckhart Tolle, wie gesagt, und mich damit wieder beschäftige.
Weißt du, wie du ein bisschen besser geht und du Kapazitäten dafür hast?
Glaub schon.
Mhm.
Weil manchmal ist man so im Moment so lost.
Ja.
Keine Ahnung. Und manchmal brauchst du, also ich weiß auch nicht warum, aber jetzt auf jeden Fall habe ich den diesen Impuls, da wieder hinschauen zu wollen und so.
Mhm. Also ich finde, deswegen plädiere ich darauf, das zu machen, bevor man merkt, es geht nichts mehr.
Ja.
Bevor man ausgebrannt ist, zu sagen, stopp, ich merke gerade, hier geht es in eine schlechte Richtung.
Ja.
Ich muss mir jetzt helfen. Ich will mir jetzt helfen. Ich mache es jetzt. Und trotzdem gibt es ja auch ganz viele Krankheitsbilder, die es zum Beispiel vermeiden, weil das ja dann Teil des Problems ist. Und dann kannst du dir nicht einfach helfen, weil es nicht geht, sonst würdest du es ja machen.
Ja, stimmt.
Und dann brauchst du irgendjemand von außen, liebe Menschen, kann, im besten Fall einen Arbeitgeber, der das sieht und so sagt, nee, so geht's nicht. Und das kann ja auch nicht nur bei der Arbeit stattfinden. Es gibt ja auch Beziehungen oder Ehen oder so, wo man das so merkt, um Himmels Willen, hier muss mal kurz die Notbremse gezogen werden und da muss jetzt mal eine kleine Reflexionspause eingelegt werden, um zu sehen, wie man hier weitermacht.
Ja, stimmt. Sich auch nicht so schlecht fühlen, weil wir, wie gesagt, wir kommen alle an diesen Punkt, denke ich.
Ja.
Also nicht unterdrücken wollen, akzeptieren. Akzeptanz auch so wichtig. Mhm. Einfach das, die jetzige Situation erstmal zu akzeptieren und zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist.
Mhm.
Und sich nicht so dagegen anzuwehren, anzukämpfen.
Ja, vielleicht auch für sich laut auszusprechen, ich habe jetzt diese Phase, da bin ich lost. Ich habe jetzt die Phase, da geht es mir schlecht. Ich weiß, bin orientierungslos. Ich weiß nicht, wie es weitergeht.
Ich hatte auch teilweise so Gedanken wie, boah, bald wollen meine Freunde sich gar nicht mehr mit mir treffen, wenn es mir halt immer nur scheiße geht. So, aber wenn es phasenweise ist, sind gute Freunde ja auch dafür. Ansonsten Umfeld wechseln.
Naja, auf jeden Fall, wenn Leute von dir verlangen, dass es dir gut gehen muss, damit sie Bock haben, sich mit dir zu treffen.
Ja,
dann ist auf jeden Fall was falsch.
Ja.
Oder wenn andere Menschen das von dir immer verlangen. Oder wenn du das Gefühl hast, du darfst dich nicht zurückziehen, weil wenn du das machst und nicht mehr leistest, bist du nicht mehr liebenswert, dann musst du definitiv an einem Glaubenssatz arbeiten. Mhm. Das ist
toxisch.
Ja, genau. Das ist einfach nur giftig, weil dann wirst du niemals am Ende ankommen. Du wirst das Ziel, dass du jetzt genug geleistet hast und jetzt liebenswert bist, das wird niemals passieren. Mhm. Also lieber vorher aussteigen aus dem Ding.
Ja.
Und das ist so schwer. Also ich laber hier schlau rum. Ne? Ich habe das ja selber übelst. Also ich kann da ganz oft dann auch nicht da ausbrechen. Und man hat ja auch Anteile. Man hat unterschiedliche Anteile, die das so, manche, die merken das vielleicht, manche, die merken das noch nicht. Und dann muss man so mit den verschiedenen Anteilen, die man hat, schauen, dass man da so gut wie möglich auf sich aufpasst und das so sieht.
Ja.
Und wenn man jetzt diese Stopptaste drückt, oder wie bei dir das im Februar so war und du dann das irgendwie siehst, ich bin hier gerade verheddert, was machst du dann? So Bücher lesen meinst du oder irgendwie schreiben, journalen und so?
Journalen, ja, auch voll gut. Mhm. Gedanken mal aufs Papier bringen, weil dann, wenn die nur im Kopf sind, dreht man sich die ganze Zeit im Kreis und wenn man einmal was aufgeschrieben hat, kommt man oft dann zum nächsten Schritt und es tut auch einfach gut, das aufzuschreiben.
Mhm.
Finde ich, frische Luft, Bewegung.
Ja.
Alltagsroutinen durchbrechen, würde ich sagen. Weil sonst tingelt man halt nur so jeden Tag von Tag zu Tag. Und ja. Vielleicht halt realisieren, dass es die Lösung nicht im Außen kommen wird. Also es ist nicht so, dass sich äußere Umstände ändern müssen, damit sich das löst, sondern zu realisieren, dass es halt in einem selber, also dass man selber jeder zu jedem Moment, in jedem Moment die Möglichkeit hat, in sich reinzufühlen und zu sagen, jetzt gerade also es liegt in mir. Ja. Nicht an den Äußeren.
Ich glaube halt, man muss in sich was ändern, damit man die äußeren Umstände ändern kann. Weil wenn man halt zum Beispiel unglücklich in einer Beziehung, im Job, im Wohnort, wo auch immer ist, da braucht man erstmal in sich so eine gewisse Realisation davon und eine Gefestigkeit, muss gefestigt sein, um die Entscheidung treffen zu können.
Und es gibt ja auch viele, die dann halt von Beziehung zu Beziehung tingeln, ohne das halt selber mal aufzuarbeiten und dann ist es immer wieder das Gleiche.
Oh Mann, ja, das ist ein großes Problem.
Ja. Ja, ich glaube, es ist schon ein Geschenk, wenn man mal in sich reinfühlt und merkt, man ist gerade also sicher und man ist mehr als diese Hülle.
Mhm.
So. Meditieren ist, glaube ich, ich habe das auch nicht gemacht im Februar, aber meditieren ist, glaube ich, auch in die Stille gehen.
Mhm.
Nicht die ganze Zeit ablenken. Auch mal ablenken, aber nicht die ganze Zeit davon weglaufen.
Ja.
Das kommt nicht im Außen. So Podcasts hören, unsere schlauen Worte.
Uns anhören, genau.
Nee, aber das gibt irgendwie auch immer oft so neue Impulse und macht was mit einem.
Ja.
Finde ich.
Voll. Also ich finde halt diese Zeit, wenn man sich das dann gönnt, Pause zu drücken von diesem ganzen Strudel Und dann guckt, wenn geht es in die Orientierungsfindung, sag ich mal, dann muss man das auch klug nutzen. Also nicht dann in dem Moment ja Zeit mit Ablenkung verdaudeln, sondern sich das irgendwie bewusst machen. Das ist jetzt meine bewusste Zeit und ich versuche jetzt bewusst Sachen zu tun, die mir helfen, damit ich an einen besseren Ort komme, um eine Entscheidung zu treffen.
Was machst du dann?
Ich habe ein tolles Bild letztens bekommen. Das passt genau zu dem, was du gesagt hast. Ja, und das versuche ich mir so reinzuholen, zu imaginieren, wenn ein Boot, ein Schiff im Sturm draußen auf dem Meer ist und die Wellen total peitschen und es halt extremer Sturm herrscht und alles dreht kreuz und quer, dann kann ja das Boot nicht gegen den Sturm wieder raussegeln, sondern das muss einen Anker werfen und sich selber festigen, um dann in dem Sturm zu bleiben, um das dann vorüberziehen zu lassen, um dann weiterzugehen. Und am Ende muss man halt sowas schaffen, so einen Anker finden, damit man bewusst durch den Sturm gehen kann. Nicht dissoziiert, sich nicht ablenkt, nicht in so eine hochfunktionale Leistungsfähigkeit zu kommen, um einfach nur auszuhalten, sondern diesen Anker finden, um bewusst durch diese Ängste, durch die den Sturm zu gehen oder so, Sorgen, was auch immer, zu kommen. Und diesen Anker zu finden, ist für mich so das Wichtigste, immer zu merken, was gibt mir gerade Halt und Stabilität in mir, wie du es auch gesagt hast.
Und was könnte das bei dir zum Beispiel sein?
Also bei mir ist halt voll mein Glaube. Also das ist ganz viel mit Beten zu tun und zurückbesinnen auf, was ist eigentlich wichtig, worauf kommt es eigentlich an, wie will ich mein Leben ausrichten, auf wen will ich mein Leben ausrichten, so.
Auf mich.
Auf Anna. Anna wiederum aber auf Tom Bliff. Ja, und das halt, das so irgendwie rausfinden im, ich habe auch manchmal einfach so Sprachnachrichten geschickt an mich selber oder an Gott oder an wen auch immer, einfach nur ins Leere, um meine Gedanken zu verfertigen, wenn man nicht schreiben kann. Oder rauszumalen oder so. Ich glaube, da halt gibt es unterschiedliche Techniken, wie man dann diese Hirnareale bedienen kann, die einem helfen wollen. Darum ist es das ja am Ende irgendwie auch, wie sagt man, Neuro. Plastizität oder so. Ja, es ist so dieses Verändern von den Hirnarealen, dass man wieder in so einen sich selber guttunenden Modus kommt.
Voll hilfreich.
Und schwimmen, ja, Kälte.
Was, schwimmen?
Schwimmen. Ja, Kopf unter Wasser, schreien. Ach so, okay. Schreien. Ja. Nach dem Tod von Weinen. Nach dem Tod von meinem Papa war ich übst lost, auf jeden Fall. Wusste ich auch gar nicht, was los ist. Und da habe ich so viel rumgeschrien. Da war ich auch in Finnland damals mit zwei Freundinnen, da haben wir im Wald übers Wild geschrien. Dann habe ich einfach so den Papa die ganze Zeit im Wald geschrien.
Papa, das Wort?
Ja.
Spannend.
Ja, das ist richtig voller Inbrunst, das rausgeschrien.
Spannend. Weil wo meine Mama im Sterben lag, war ich auf Wangerooge. Da bin ich auch morgens am Strand und habe geschrien, habe auch Mama geschrien. Auch so, dass ich dann Nasenbluten bekommen habe.
Intens.
Ja, schon auf meine weiße Fellweste. Habe ich dann mit Schnee gereinigt, weil ich wusste, Blut geht raus mit Schnee.
Also mit Was ist denn das für eine krasse Story? Aber krass, okay.
ja, schreien hilft. Gut. Vielleicht nicht hier im Wohngebiet.
Nee, ich würde auch einen Ort suchen, wo das geht. Und wenn es halt gar nicht geht, dann unter Wasser. Also so, wenn man eine Badewanne hat, Kopf. Ja,
oder ins Kissen.
Wasser,
oder
ins Kissen. Ja. Ja.
Und Wein hilft auch. Und auspowern, ich bin am Überlegen, jetzt im Sommer Boxen anzufangen. Weil ich glaube, sowas auf was einschlagen hilft, glaube ich, auch.
Ja.
Oder sucht euch den Sport, den ihr wollt. Joggen hilft mir ja auch immer wahnsinnig, um danach eine Ruhe. Das ist so geil. Das ist so geil, wenn ich joggen war und danach bin ich richtig so friedlich. Das ist voll wertvoll. Und dann einfach für sich rausfinden, was das ist.
Es geht ja am Ende irgendwie ums Verbalisieren, ob man das jetzt auf körperliche Art macht oder auf kreative oder so mit dem Schreiben oder so. Und wenn man Schwierigkeiten hat, rauszufinden, welcher Kanal einem hilft, würde ich erstmal sagen, Worte, Austausch mit Menschen, mit einer Freundin oder einem Freund ins Gespräch gehen darüber, wie man sich fühlt.
Ja.
Am Ende hilft nichts so sehr wie das, weil das einen Resonanzraum gibt.
Kommt aber auch drauf an, also weil wenn ich mir jetzt vorstelle, in unserem Umfeld geht es. Aber wenn du in so einem Umfeld gefangen bist, was halt null offen dafür ist, auch schwierig, muss man halt gucken, dass man die richtigen Leute findet. Weil wenn man mit so Themen zu Leuten kommt, die da gar nicht offen für sind und es abblocken, dann denkt man wahrscheinlich, ach so, okay, ist nicht so wichtig, ich muss mich mal zusammenreißen.
Stimmt.
Also wir wissen ja nicht, wer gerade zuhört.
Wie, ja, das ist auch recht.
Oder Therapie oder so. Oder halt so oft öffnet das ja dann auch so den Weg zum Spirituellen. bisschen, gibt es ja auch verschiedene.
Ja, wenn das für einen ein Weg ist, dann für mich ist es auf jeden Fall ein schöner Weg. Aber ich glaube, das muss man für sich selber rausfinden und meistens hat man das ja auch schon im Gefühl.
Ja, genau.
Und ich würde jetzt mal von ChatGPT abraten. Darf ich das mal machen offiziell?
Ach so, ja.
Weil das machen ja so viele Leute. Es regt mich immer wahnsinnig auf.
Ja, stimmt.
Also, wenn Menschen eine Qualität haben, dann ist es ja dieses Menschlichsein, menschlich auf Sachen reagieren und Gefühle abfangen. Und es kann halt keine Maschine. Also, wenn man sich rational was einordnen lassen will, check ich. Aber wenn du was, eine menschliche Reaktion brauchst, eine Wärme brauchst, eine Einordnung brauchst, die auf einer emotionalen Ebene stattfindet, bitte nicht mit Chatty arbeiten. Oh, das ist, da kriege ich immer einen Hals.
Ich bin irgendwie viel zu. Ich will gar nicht, dass ChatGPT diese Infos über mich hat.
Und ja, vielleicht ist es auch besser, ja. Auch das.
Ja.
Also das finde ich, da ist ein, das ist eine große Gefahr, liegt eine riesige Gefahr da drin, das so zu machen. Und dann auch die Qualität zu verlieren, anderen Menschen sich gegenüber mitzuteilen, wenn man sich das ja gar nicht mehr traut. Weil man das halt vielleicht nur noch so schreiben kann oder so.
Ja, das stimmt.
Ah ja, und wenn man es nicht im zwischenmenschlichen Gespräch machen kann, dann schreibt halt mal eine WhatsApp. Oder dann eine Sprachnachricht oder so schicken.
Oft ist es ja auch so, wenn man sich mal traut, das anzusprechen, dass die andere Person sich dann auch voll drauf einlässt und auch offen teilt, wenn einer mal den Anfang macht. Ja.
Okay, gut, da haben wir das geschafft. Und dann würde ich sagen, das
arbeitest du das hier ab?
Das arbeite ich ab. Dann haben wir es mitgeteilt. Dann würde ich sagen, die nächste Sache, das hatte ich, glaube ich, damals im Februar auch gesagt, ist so eine Prioritätenliste anlegen. Was ist mir eigentlich wichtig? Wo kriege ich Glücksgefühle und worauf kommt es mir am meisten an, in welcher Reihenfolge? Ist jetzt das Allerwichtigste, ich muss meinen Job ändern oder ich muss mich erstmal krank schreiben oder ich muss die Beziehung verändern oder ich muss irgendwas ganz anderes tun, einen Sport anfangen oder so oder eine Sprache lernen oder auswandern? Oder ist es, was, in welcher Reihenfolge ist mir es jetzt wichtig, Veränderungen zu treffen?
Ich habe auch im Nachhinein realisiert, also wenn man in einer Situation ist, die einen unglücklich macht, dann gibt es ja so drei Möglichkeiten, die du ja auch gerade genannt hast, aber irgendwie war man das auch in dem, also jetzt rückblickend, love it, also entweder du liebst die Situation, wo du bist, change it, mach was, um es zu verändern, oder leave it, trau dich zu gehen, um es loszulassen. Diese drei Optionen hat man immer. Und wenn man die Situation halt nicht liebt, muss man entweder was verändern oder aus der Situation rausgehen.
Stimmt.
Also nicht verharren.
Genau, nicht verharren.
Nicht aus Bequemlichkeit bleiben.
Oh, weil dann hat man, manchmal hat man ja so einen Leidensdruck-Peak und denkt dann, okay, ich bin so lost, ich weiß gerade gar nicht mehr weiter und denkt, jetzt kommt es ins Handeln und irgendwie macht man dann aber nichts, weil man sich nicht traut oder wer auch immer, weil das System so starr ist, nicht veränderbar ist, Glaubenssätze nicht veränderbar sind, dann macht man es weiter und dann merkt man, ach ja, ist vielleicht gar nicht so schlimm, ich bleibe jetzt einfach hier drin. Und dann bleibst du ewig über Jahre und in dieser Situation.
Ich bin davon überzeugt, dass du dann irgendwann dir eine Krankheit in deinen Körper holst, weil irgendein Schrei nach Aufmerksamkeit muss kommen. Also ich glaube, dann, das hat man dann richtig oft, dass man irgendeine Form von Krankheit entwickelt, einfach um mal hinzuhören, das nicht zu ignorieren.
Voll. Also wenn man schon merkt, der Körper rebelliert, der Geist rebelliert, ich kriege von meinem Umfeld gespiegelt, offensichtlich geht es hier nicht gut oder so. Und dann geht's, vielleicht macht man kleine Schritte, um es einem besser gehen zu lassen, dann geht es einem besser und dann kommt nicht die Handlung mit rein, dann ist es, das ist das Gefährlichste, was man tun kann, sich darauf auszuruhen, dass man glaubt, das ist jetzt eigentlich wieder okay. Dann denkt man, ja gut, das lag an mir, das war eine Phase, es ist jetzt wieder fein.
Ja,
da wird man krank, da kriegt man Krebs oder so.
Ich glaube das wirklich. Ja. Ich weiß, dass da viele sich gegen sträuben, verstehe ich auch, aber ich glaube das wirklich, dass wenn deine Seele so kämpft und schreit und verzweifelt ist, dass es einen anderen Weg finden muss, um dich zum Hingucken zu zwingen.
Ja. Ah, das gibt, kennst du den Alchemisten von Paulo Coelho?
Ja.
Ja, das ist ja irgendwie auch am Ende so, dass deine, eigentlich ist dein Leben, dein Körper und so darauf ausgerichtet, so deinen Weg zu gehen. Und du wirst gezwungen, deinen Weg zu gehen. Und wenn du dann aber nicht deinen Weg gehst, sondern den Weg von anderen Leuten oder so, dann, also du wirst immer wieder darauf zurückgeführt. Und wenn du das einfach nicht checkst und immer wieder nur das machst, was die anderen denken, was du machen solltest, dann gehst du halt kaputt.
Ja, ich habe auch, also es ist okay, wenn ihr das anders seht oder nicht offen dafür seid.
Aber, nein, das ist total scheiße. Schaltet ab.
Ich sage das nur, damit wir nicht Kommentare kriegen. Mit,
ja.
Kritik fernhalten.
Ja,
trotzdem will ich auch sagen, was ich glaube. Ich weiß ja auch nicht, dass, na egal, genug Disclaimer.
Ihr hört das ja an, weil ihr wissen wollt, was Anna glaubt, also. Ja, ist doch, ist so.
Kurt Tepperwein Habe ich auch.
Was war das? Ein Name?
Ja.
Ach so.
Ich dachte gerade, warum guckst du mich so an?
Wie so ein Tourette-Geräusch. Guck halt mal.
Nein, von dem habe ich auch ein paar Bücher gelesen. Okay. Der hat es auf jeden Fall immer so, also von dem habe ich es zum ersten Mal so deutlich gehört, so dass du halt hier bist, um, also deine Seele möchte folgende Erfahrung machen. Hm. Du hast Angst davor, traust dich nicht, bleibst in deiner Bequemlichkeit, also machst du es nicht, wirst aber immer wieder auf diesen Weg hingemacht. Vielleicht irgendwann mit Krankheit. Und du bist trotzdem so, nein, ich halt durch.
Ich schaffe das, ich bin stark genug, das zu schaffen.
Genau, und dann kriegst du vielleicht noch eine stärkere Krankheit. Und er sagt halt, dass es halt dann so doll ist, bis du irgendwann halt sagst, okay, komm mal, du checkst es nicht in diesem Leben. Macht jetzt hier auch keinen Sinn mehr.
Sie nimmt dich aus dem Leben raus. Jetzt, ja. Ja, vielleicht ist es manchmal ja auch, das ist schrecklich zu hören, natürlich. Aber manchmal ist es ja auch für die Seele die bessere Lösung, als zu leiden.
Ich glaube auch, ich habe, das hat mich richtig gecatcht. Ich glaube, es war Eckhart Tolle. Oder es war Osho, es tut mir leid, ich lese die Bücher parallel. Ja. Das ist wirklich schlimm, ich weiß nicht mehr, was gesagt hat. Das
gebündelte Wissen der beiden Weisen.
Ich glaube aber, ich habe das gelesen. Und zwar, dass der Tod, also das, genau, es ging um die Frage, es war Osho, wann das Leben denn überhaupt beginnt. Also beginnt es mit deiner Geburt oder beginnt es, wenn die Eizelle sich einnistet? Und Osho, meine ich, sagt halt, es beginnt, wenn du stirbst, weil in dem Moment setzt du das neue Leben. Und irgendwie in dem Moment des Sterbens sieht man ja angeblich nochmal alles so durchlaufen, sein ganzes Leben, so im Schnelldurchlauf. Und setzt dann schon quasi an, dann ist man wieder reines Bewusstsein und ist dann schon eigentlich quasi im...
Das klingt richtig christlich.
Und dann habe ich mir aber so gedacht, das ist so ein bisschen mein Fuck. Sorry, Themenwechsel. Also so ein bisschen. Weil ich bin dann so, wenn ich jetzt hier sitze und heule und nach meiner Mama rufe, so, ist sie überhaupt noch da oder ist sie schon im nächsten Leben und bockt die gar nicht, was ich jetzt hier so rufe? Oder ruft gerade jemand nach mir? Also nach meinem alten Leben so. Ah. Aber ich bin jetzt schon in dem. Ich check das ja gar nicht, wenn jetzt jemand hier nach mir rumheult. Also weißt du, ich meine?
Ja, verstehe. Also,
denke ich so viel. Ich denke, ich glaube.
Aber du kannst es ja spüren, oder?
Also
du
wenn jemand mich...
Nee, aber du spürst ja deine Mama zum Beispiel.
Ja, ich möchte sie spüren. Okay. Also ich möchte, ich hoffe mal. Es gibt mir auf jeden Fall Hoffnung. Ich denke auch schon, dass sie, also dass verstorbene Personen das hören, wenn man das so sagt. Aber trotzdem ist es so ein bisschen so mein
Fall. Ja, ich glaube halt, dass Liebe eh nochmal was Unendliches ist, weil du kannst, also um so ganz klein, okay, jetzt sind wir vom Thema ein bisschen abgekommen, aber wenn du jetzt stark verliebt bist und dein Beziehungs...
Bin ich.
Du, genau, und dein Tom ist jetzt aktuell in, wo lebt er?
Das habe ich noch nicht rausgefunden.
Ich sage mir jetzt mal, der lebt in Australien.
UK. Nee, ich glaube
Das ist zu nah dran. Ja, genau, darum geht's aber. Oder du hast eine Mutter und eine Kindbeziehung und die werden getrennt und die Mutter bleibt in Indien und das Kind ist in Australien. Dann ist ja trotzdem die Liebe zwischen den beiden da. Und das ist ja, also was richtig nachvollziehbar, gefühlsmäßig nachvollziehbares, energetisches, nicht sichtbares, was aber da ist.
Ja.
Und ich glaube, diese Form von Beziehung, von Liebe, die ist unendlich. Und du wirst ja auch, wenn du den geliebten Menschen verlierst, du erinnerst den ja bis an dein Lebensende. Und wenn du eine enge Freundin verlierst, die du in der Grundschule hattest und die ist aber jetzt nicht mehr in deinem Leben, dann ist sie ja trotzdem, nicht weil die jetzt tot ist, sondern weil die Beziehung abgebrochen ist. Aber du hast ja noch die Liebe aus diesem Zeitalter für die Person und die bleibt ja dann für immer irgendwie bestehen.
Ja, stimmt, die Energie kann ja nicht weg.
Ja, genau. Also ich glaube, das bleibt schon irgendwie da.
Ja, ich glaube das auch. Man lässt die Hülle halt hier.
Ja, genau.
Also wenn man jetzt stirbt, nicht bei der Freundin los.
Ja, das okay. Im Universum unterwegs gewesen. Aber
komm zurück.
Ja, ich finde, wo wir gerade so drüber geredet haben, das war ja vor allem, wenn man so auf dem falschen Weg ist. Ich glaube, wenn man das Gefühl hat, ich bin lost, ich weiß gerade gar nicht, ob ich überhaupt auf dem Weg bin, da ist man ja schon einen Schritt weiter, weil dann ist man schon vom falschen Weg zumindest.
Ja, stimmt.
Passiert man den oder checkt.
Das meine ich ja, man ist dann nicht ignorant, sondern schon bewusst. Und was jetzt noch ein praktischer Tipp, um wieder auf den richtigen Weg dann zu kommen. Ich glaube, das ist so hilfreich, wenn du dir, und da musst du dir richtig viel Zeit für nehmen, weil wir hatten das bei der Lebensschule und wir haben das mehrfach wieder und wieder und wieder wieder umgeschmissen. Also wirklich, nimm dir viel Zeit, weil oft ist es nicht deins. Und zwar, wenn du dir bewusst bist, was sind deine Werte? Nicht die Werte, die dir von außen mitgegeben wurden. Nicht die Werte, wo deine Eltern gesagt haben, das ist wichtig im Leben oder wo du denkst, das kommt gut an. Sondern wirklich von deinem inneren Sein, deine Werte. Was ist dir wichtig im Leben? Das ist so machtvoll, wenn du weißt, was sind deine Werte und wenn du es dann schaffst, dein Leben nach diesen Werten auszurichten.
Ja.
Ich glaube, das ist so der Key, um nicht lost
genau das zu sein. Ja, voll. Ich glaube, das ist genau das, in einer anderen Formulierung, was zum Beispiel Alchemist sagt mit du folge deinem Herzen, weil das die Werte ist ja dein Herz. Was ist dir wichtig? Was ist dir aufs Herz geschrieben? Das gilt halt rauszufinden. Und wenn man merkt, da ist irgendwie ein schwarzes Loch, ich spüre da nichts, dann würde ich halt, was wir vorher besprochen haben, Wege finden, um dich wieder mehr zu spüren, um da reinzufühlen, fühlen zu können, was ist mir überhaupt wichtig, was sind meine Prioritäten.
Genau. Bei meinem Bruder hat man das richtig gesehen. Also wir sollten irgendwie am Anfang 20 Werte aufschreiben, dann irgendwann runterkürzen. Und bei ihm war es am Anfang so, das war es, Zuverlässigkeit, Respekt, irgendwie so. Und von den Werten ist nichts mehr übrig geblieben am Ende. Weil
das die anderen von ihm wollten.
Genau, weil er halt realisiert hat, krass, das kam halt von außen. Das kam nicht von mir intrinsisch.
Ja. Ja, das ist so dein, das ist ja am Ende. Das
kommt gut an, ist wichtig, keine Ahnung.
Dieser Persönlichkeitstest, den wir gemacht haben, das ist ja am Ende nur ein Tool, um das rauszufinden. Mhm. Und jeder hat halt irgendwie ein Tool. Vielleicht weiß man es manchmal, was das Tool ist, und manchmal ist man halt, braucht man halt einen Test oder so, um da hinzukommen oder eine konkrete Abfrage.
Und wie geil ist das? Also, ich meine, das ist ja auch irgendwie, macht das ja auch Freude. Und so, wenn du es dann weißt, cool, ich kann mein Leben jetzt so ausrichten nach den Werten, die mir wichtig sind und wie aufregend. Und ich treffe dann Menschen, die mir auf dem Weg helfen und mal gucken, was sich so entwickelt. Und das ist doch viel mehr Energie, als wenn ich jetzt Montag bis Freitag zu einem Job fahre, nur um Geld zu verdienen. Nur des Geldes wegen und dann.
Ja.
Von Wochenende zu Wochenende. So, das ist doch voll geil eigentlich auch, wenn man das so
macht. Komfort total. Hat. Voll die schöne Vorstellung. Das hilft ja auch, sich das schon mal so zu visualisieren. So wird es dann sein, wenn ich mein Leben so lebe, wie ich das machen möchte.
Ich finde, man kann auch immer gut gucken, wo man Neid empfindet, weil das ist auch schon oft ein Punkt von Sachen, die man halt selber auch will. Ich finde es immer ein bisschen schmerzhaft, so drum zu drehen und sagen, okay, ich bin neidisch, weil ich es eigentlich auch will. Aber das ist auch voll der, weil ich bin, war ja aus, also ich bin so neidisch auf Leute, die viel reisen und mach aber nichts. Ich sitze nur hier und bin so, und das dann zu realisieren, okay.
Ja.
Ich war jetzt mit meinen Freunden über meinen Geburtstag weg. Ich mache nochmal eine Reise mit meinem Papa. Ich habe es der Todes bereut, dass ich das nicht im Februar gemacht habe. War ein Learning. Wir gehen nach London, um.
Genau, um den Film zu sehen.
Wie heißt der jetzt? Tom Bluth.
Dein neues Ziel im Leben. Die Zielfindung ist abgeschlossen. Tim Bluth nachher.
Tom. Glaube ich. Tom und Anna Blöth. Ich bin fertig übrigens.
Ah ja, ich hab, jetzt kommt dieser Moment, wo ich schon meine ganzen Stichpunkte abarbeiten muss. Und Anna fertig ist. Ach ja, aber das haben wir auch schon voll besprochen. Ich muss ja ganz kurz
Ich wollte nur sagen, es ist nicht schlimm, ich kann mir hier das Foto währenddessen angucken.
Ah, das fand ich cool. Auch in meiner Therapie hat sie mich so gefragt, wir haben halt so einen Plan entwickelt, was ich jetzt machen kann. Und dann hat sie gefragt, wie bereit bist du denn, den Plan umzusetzen? Da habe ich gesagt, ich fühle mich schon relativ bereit. Ich würde schon sagen, 80%. Dann hat sie gesagt, ach so, was sind denn die 20%? Was spricht denn gegen die? Was spricht gegen die 80%? Was ist dann noch an also Zweifeln?
Was sind die 20%, die dich zurückhalten?
Genau. Und dann dachte ich so, aber die habe jetzt aufgeführt.
Ach, konntest du die so benennen?
Okay. Und dann konnten wir halt viel konkreter an diesen 20% arbeiten, damit es noch 100% werden. Und ich dachte aber am Anfang so, 80% ist doch voll gut. Also da können wir jetzt eigentlich rausgehen. Ich bin ja schon halb auf Strecke.
Ja.
Und dann meinte sie, nee, damit halt eine Aktion draus wird, muss man halt noch an diesen 20% arbeiten, die einen zurückhalten.
Voll gut, ja.
Und da hat sie mir dann auch die Frage gestellt, was brauchst du denn dafür, dass du mutig bist? Brauchst du eine Person, die das für dich übernimmt, weil du es nicht kannst? Beispielsweise eine Nachricht absenden zum Beispiel. So viel Beispiel in dem Einsatz. Oder brauchst du finanzielle Stabilität, damit du die Entscheidung treffen kannst? So, wie kannst du daran arbeiten, zu dieser finanziellen Stabilität zu kommen? Musst du dir dafür einen Kredit aufnehmen oder musst du dafür deinen Job wechseln oder musst du einen zweiten Job anfangen oder so, damit, wenn das dann diese 20% sind, das ist ja bei voll vielen Menschen so, ich würde das gerne machen, aber mein Sicherheitsbedürfnis. Und dann halt die Frage, was brauchst du denn, damit dein Sicherheitsbedürfnis so weit befriedigt wird, damit du das noch machen kannst. Und das fand ich irgendwie total hilfreich, so richtig ins Arbeiten zu kommen. Ja, und das so auszuprobieren, wenn man jetzt gar nicht weiß, was einem gefällt. Ich bin so viel beim Job, aber das ist vielleicht am einfachsten umzusetzen. Da kann man halt immer sagen, gut, dieses Jahr widme ich jetzt meiner dieser Zwischenphase, um rauszufinden, was ich will. Dann mache ich 5 verschiedene Praktika, weil all das kann ich mir irgendwie vorstellen. Vielleicht kristallisiert sich am Ende raus, was ich möchte. Mhm. Klassischerweise sowas, was man nach dem Studium macht. Oder ich weiß nicht, wo ich wohnen will oder in welcher Lebensform ich wohnen will oder so. Dann nutze ich jetzt dieses Jahr oder suche mir einen Job, den ich remote machen kann, um das auszuprobieren. Wo sind die Orte, die für mich in Frage kommen und wo fühle ich mich dann am wohlsten oder woran hängt es? Hängt es an den Menschen? Hängt es wirklich am Ort, am Wetter?
Woran hattet ihr liegen?
Woran hatte ich... Ja, gut. Es ist so geil, mein Stichwort hier abzuarbeiten. Das ist wirklich...
Digga, wie viel?
Ach ja.
Guck mal, meine Liste.
Ey, aber dafür machst du immer viel draus. Ja, genau, wegen diesem Sicherheitsbedürfnis. Weil ich weiß halt, dass jetzt so super viele Leute kommen.
Das ist auch immer wieder dieses Thema, ja, ich habe ja Kinder, ich kann das ja nicht einfach machen. Mhm. Aber dann ist doch dein Wert, dass du mit deinen Kindern gemeinsam ein glückliches Leben hast, oder?
Ja.
Und ich hatte diese Woche auch einen Call mit einer Person.
Warte, das ist doch wieder dieses, welchen Preis bist du bereit
zu
zahlen?
Ja, genau. Ja. Und ich hatte diese Woche einen Call mit einer Person, die gesagt hat, ja, ich würde auch voll gerne da und dahin ziehen, aber wir haben halt ein Kind. Und das Kind, das muss ja in ordentlichen Strukturen sein oder so. Ich sage, das Kind braucht ja auch glückliche Eltern, schon mal Punkt A. Ich habe kein Kind, ich kann viel drum rumlabern. Aber ich denke, ja gut, du willst ja jetzt nicht an einen exotischen Ort ziehen, mitten im Dschungel. Und auch da gibt es ja Menschen, die da ihre Kinder gebären und es klappt irgendwie. Es gibt ja Möglichkeiten, das ist so, dieses Sicherheitsbedürfnis von Leuten ist so unfassbar groß manchmal. Ich kann mich da kaum reinfühlen. Mhm. Und deswegen habe ich da so drauf rumgedacht und dachte dann, geht es hier wirklich um die Sicherheit oder geht es hier um einen Glaubenssatz? Also denkst du zum Beispiel, du bist nur liebenswert, wenn du was Richtiges machst, wenn du jetzt einen richtigen Job hast und eine richtige Familie und eine richtige Partnerschaft und ein richtiges Lebensmodell und nur wenn du das hast, bist du liebenswert. Das ist dein Sicherheitsbedürfnis? Oder ist wirklich dein Sicherheitsbedürfnis, du weißt nicht, wie du über die Runden kommen sollst, weil du nicht weißt, wie du dein Essen bezahlst? Mhm. Und dann muss man da vielleicht nochmal eine ganz andere Lösung für finden.
Ja.
War das zu viel, zu schnell in kurzer Zeit?
Okay. Es gibt ja auch immer wieder Beispiele von Leuten, die Kinder haben und es trotzdem machen.
Ich habe noch einen schönen Schlusszitat. Oder einen schönen Schluss. Ich habe ja vorhin schon mein Bild aufgemacht mit dem Boot im Sturm im Meer. Und ich habe jetzt kürzlich in einem Film, darüber können wir mal in einer anderen Folge reden, da reden zwei Fische miteinander und der eine Fisch sagt dem einen mal, hey, wo ist denn der Ozean? Ich muss unbedingt in den Ozean. Ich habe so viel Geiles vom Ozean gehört. Ich sag, du bist doch im Ozean, wir sind doch im Wasser. Du bist, es ist alles dasselbe, es ist ein Ozean. Ich sag, nein, ich muss in den Ozean, ich will in diesen Ozean gehen. Ich sag, du bist bereits im Wasser.
Ja.
Das ist, du bist da. Du kannst das Wasser jetzt gerne Ozean nennen, wenn du willst. Aber du bist schon vor Ort, du musst das nur als das identifizieren. Das war komisch gesagt, aber kennst du dieses?
Ja, ich kenne das.
Ja, okay.
Ich finde Nemo auch nicht Spaß. Ja, ich kenne das aber auch, ja. Ja, ja, ja.
Ja, und das fand ich irgendwie süß. Vielleicht bist du schon da, du musst halt irgendwie nur ja, so erkennen und deinen Weg dahin finden. Ja, gut, ciao.
Ciao. Nee, Parfüm.
Haben wir noch einen Favorit oder so?
Tom Blüth und alle Filme mit Tom.
Ich habe einen Favorit, fällt mir gerade ein. Den nutze ich so gerne und so oft jetzt. Ich habe den zum Geburtstag geschenkt bekommen, diese pinke Godbag, diese Handtasche.
Ah ja.
Die ist so geil, also das bringt mir so eine Lebensfreude, dann so einen grellpinken Gegenstand mitzunehmen. Ich habe eh das Gefühl, dass pink gerade meine Phase ist.
Geil.
Und das ist so cool.
Pink und Braun passt auch gut zusammen.
Ja, eben.
Kurz zum Abschluss nochmal unsere Rabattcodes.
Mhm.
Falls ihr Nahrungsergänzungsmittel braucht, wir nehmen beide die von InnoNature.
Genau.
Ich verwende morgens Eisen, Omega-3, Vitamin D3 und abends Magnesium.
Mhm. Ich hatte ja letzte Woche so ein Tief und habe mich wieder mal mit einem Immunshot hochgepetert.
Ja.
Dieser Immunshot von InnoNature, ich weiß nicht, was da drin ist, aber das ist Doping. Wirklich, das bringt einen wieder richtig auf Kurs, wenn man das Gefühl hat, krank zu werden.
Ja, da habe ich mir sogar neulich was von Maries Dose abgefüllt, weil meins leer war.
Ja.
Richtig, richtig gut.
Und als ich jetzt so ganz energielos war und dachte, boah, ich fühle mich so schlapp und mir ist schlecht, dann diesen schönen, richtig scharfen Immunshot reinpfeffern.
Ja.
Toll, hat richtig geholfen. Dino10 ist da unser Code. Groß D, kleines Ino, 10.
Und gönnt euch.
Gönnt euch. Und gönnt euch, wenn ihr Klamotten braucht, schöne gestreifte Klamotten, die Shirts von Papaya oder die Poloshirts oder die Hoodies. Ich denke ja die ganze Zeit darüber nach, dass ich noch diesen grünen Hoodie haben möchte. Oh.
Habe ich gerade eine Freundin verliehen.
Verliehen?
Galli, Grü, bring mir den zurück.
Oh ja, ich will den auch mal verliehen bekommen.
Der war bei mir nach dem Joggen und hatte kein Pulli.
Oh. Ja, mit dem liebäugelt schon die ganze Zeit. Und ihr habt ja unsere neuen Streifenshots schon gesehen. Da haben wir auch so ein paar, Anna hat so ein paar Reels geschnitten, gepostet.
Rabattcode
Hyperhücke 10. Alles klein geschrieben und zusammen. Okay, kommen wir zum Parfum der Woche. Ich habe jetzt hier viele potenzielle Parfums der Woche in diesem kleinen Kit, habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Bin ganz aufgeregt.
Ey, eines meiner absoluten Lieblingsgeschenke, wirklich. So geil, so ein Jo Malone Testkit. Jetzt kommt ein kurzer Vorsatz zu Jo Malone. Die Performance ist nicht gut. Die halten nicht besonders lang, die strahlen nicht besonders weit und das sind in der Regel, also zumindest die jetzt hier alle, Colognes. Das ist kein Eau de Toilette, es ist kein Eau de Parfum. Es ist eine niedrige Parfum-Öl-Konzentration. Deswegen ist die Performance nicht stark.
Also Cologne ist das Unperform-Mixed Monster.
Genau, Unperform-Monster, ja.
Mhm. Und was ist der stärkste?
In Extrait.
Und Eau de Toilette?
Also die Reihenfolge für diese gängigen Sachen jetzt: Cologne, Eau de Toilette, Eau de Parfum, Extrait.
Ah ja, okay.
Gut.
Hä, ich will die alle sehen. Na gut,
okay. Naja, ich kann jetzt nicht alle vorstellen.
Aber ich will, okay, ich gucke gleich nach der Folge.
Ja, gut. Na, du kannst ja währenddessen schon mal angucken. Und ich rede jetzt hier über einen, den ich besonders daraus pick, den ich vorher noch nicht kannte und der mir jetzt richtig doll gefallen hat. Also da ist noch ein anderer dabei, den muss ich vielleicht in der nächsten Folge vorstellen, den ich liebe. Und jetzt kommt aber einer, der mir vorher unbekannt war. Und zwar heißt der Blackberry and Bay.
Mhm.
Und da steckt schon die Hauptnote drin. Und die finde ich auch richtig schön, wunderbar prominent. Und das macht so ein Frühlingsgefühl. Alle diese Düfte sind so Frühling für mich. Aber das ganz besonders.
Boah, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen.
Oder?
So sauer. Also
ja, wirklich. Ich habe auch Speichereinschuss.
Ja.
Es ist Brombeere.
Ja.
Und ich habe das gestern auch Therese aufgesprüht und hat sie auch gesagt, ach, das ist, erinnert sie an den Brombeersirup von ihrer Mama, den sie machen würde. Und das ist so, so ein Frühlingsgefühl, was es auslöst. Es ist halt total frisch, sauer,
ja.
Grün, herb, nicht süß, ja. Und nur ach, wie im Garten rumspazieren. Mhm. Und so diese ersten, ach, alles, was jetzt so grün wird und diese ersten Knospen und so richtig einzusaugen.
Mhm.
Ja, da ist Brombeere, die Hauptnote. Ich weiß nicht genau, was Bay ist, aber irgendwelche Blätter Peach. Sind drin.
Nee,
ja, aber Bay Leaf.
Ja, keine Ahnung, warum.
Bucht.
Genau, Bucht.
Buchtblatt. Also riecht es nicht nach Alge, auf gar keinen Fall.
Das Buchtblatt, wer kennt es nicht?
Das berühmte Buchtblatt ist hier mit drin. Auf jeden Fall was Grünes, was Zitrisches, Grapefruit, was Herbes und ein paar Hölzer und florale Noten.
Ist auch voll gut zum Reisen.
Mhm, genau.
Aber den würde ich mir nicht selber holen, glaube ich.
Nee?
Nee, glaube nicht.
Aber ich überlege natürlich, weil ich habe auch mein Frühlingsvideo schon gedreht, das hätte so gut reingepasst. Für mich so ein Frühlingsduft. Ach, so schön. Und ich mag ja auch florale Parfums nicht so. Und das ist so richtig schön dezent floral und vor allem beerig.
Ja.
Oh, toll. Ein kleiner Gartenspaziergang.
Schön.
Das war's mit dem Parfüm der Woche.
Vielen Dank. War's dann jetzt auch mit der Folge?
Ja.
Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.
Ja, habt einen schönen Sonntag und eine schöne Woche.
Tschüss.
Drücker.
Das war
Hyper. 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 Höge.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.